Vielleicht habt ihr schon mal den Tipp bekommen, in ETFs anlegen, das ist eine super Sache. Und wenn ihr dann ganz euphorisch nach ETFs gegoogelt habt, dann ist euch bestimmt ziemlich schnell klar geworden, wie unfassbar viele es gibt. Die Auswahl ist einfach so groß. ETFs auf den MSCI World, ETFs auf Kryptowerte, ETFs auf Immobilien und ETFs auf Gold.
Man kann schnell in eine Situation kommen, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ich glaube, es gibt in Deutschland über 3000 zugelassene ETFs und ETPs. Und da denkt man sich, oh Gott, da einen Überblick zu behalten, ist ziemlich schwierig.
Sagt Thomas Kehl von Finanzfluss. Ja, und da fragt man sich schon, wo man bei der Suche überhaupt anfangen soll. Also welcher ETF ist denn jetzt der richtige für mich? Das zu beantworten ist dann gar nicht so einfach. In dieser Folge schauen wir uns deshalb mal die größten, die gängigsten und auch die skurrilsten ETFs an, bei denen man noch aufpassen sollte. Wir wollen wissen, welche ETFs eignen sich für Einsteiger und von welchen lässt man besser die Finger.
Darüber sprechen wir heute in der zweiten Folge von Gold und Asche, Projekt ETF. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zum eigenen Depot. Wir sind Antonia Mannweiler und Andreas Braun aus der ARD Finanzredaktion. Zusammen mit unserem Kollegen Till Büker haben wir über alle Aspekte der ETF-Geldanlage mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt.
Alle Folgen findet ihr zusammen mit vielen anderen spannenden Podcasts in der ARD Audiothek.
2000 ETFs gibt es allein in Deutschland. Aber weltweit sprechen wir da von einer ganz anderen Zahl. Da gibt es mehr als 10.000 ETFs und mehr als 700 ETF-Anbieter. Falls ihr noch ein paar Fragezeichen habt, was ETFs überhaupt sind, hört zuerst in unsere erste Folge rein. Da klären wir all das. Und das ist schon einfach Wahnsinn, was sich da in den letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren auf dem ETF-Markt getan hat. Und auch die Corona-Zeit hat ja nochmal für einen massiven Schub gesorgt.
Da hatten viele ja auch Zeit und konnten sich mit dem Thema Geldanlage erst so richtig beschäftigen. Sie hatten auch Geld übrig, Restaurants und Urlaubsreisen, das ging ja gar nicht groß. Das haben viele genutzt, um in ETFs zu investieren. Aber auch jetzt wächst der Markt für ETFs ja stetig weiter. Ständig kommen neue Produkte dazu. Die Vielfalt, aber auch die Komplexität hat damit enorm zugenommen.
Wir können in dieser Folge natürlich nicht jeden dieser mehr als 10.000 ETFs besprechen. Aber das müssen wir auch gar nicht. Wir wollen euch nämlich einen groben Überblick geben. Was sind die Standards bei der ETF-Anlage? Und was gilt als, sagen wir mal, gute Basis?
Lass uns dafür doch mal direkt auf die größten und beliebtesten ETFs schauen. Nicht ohne Grund haben die in den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten so viel Geld angelockt. Der größte ETF ist der SPY Spider. 500 Milliarden Dollar stecken da drin.
Das ist eine gewaltige Summe. Der ETF trackt dabei ganz einfach den amerikanischen Index S&P 500. Das ist der Aktienindex in den USA, der die 500 größten Unternehmen nach Börsenwert in Amerika beinhaltet und abbildet. Der S&P 500 gilt damit quasi als der Gradmesser für den amerikanischen Aktienmarkt.
Wir wollen uns heute auf die bekanntesten Indizes konzentrieren, die von Anlegern über ETFs bespart werden. Und dazu gehören eben der S&P 500 in den USA, aber auch der MSCI World und bei uns in Deutschland natürlich der deutsche Aktienindex DAX.
Das ist für uns hier in Deutschland der wichtigste Index. Deswegen auch Leitindex genannt. Der DAX bildet die Entwicklung der Aktienkurse der 40 größten börsennotierten Unternehmen aus Deutschland ab. Solche Unternehmen werden übrigens oft auch als Blue Chips bezeichnet. Und so einen Leitindex hat eigentlich fast jedes Land. In Spanien ist das der IBEX 35, in Italien der FTSE MIB und in Großbritannien zum Beispiel der FTSE 100.
Die Konzerne im DAX kennen wohl die meisten Deutschen. Das macht ihn für viele Anleger hier beliebt. SAP, Siemens, Allianz oder Airbus sind alle Teil des DAX. Und auch die großen deutschen Autohersteller wie Volkswagen, Daimler oder BMW sind im DAX.
Ja, was der Bauer nicht kennt und so. Aber eignet sich der DAX denn als gutes, sagen wir mal, Basisinvestment?
Nicht unbedingt. Dass man sein ganzes Geld in den DAX steckt, das halten nicht so viele für eine gute Idee. Auch der Finanzexperte Gerd Kommer, mit dem wir gesprochen haben, sagt, dass die Leitindizes wie der Nikkei in Japan oder der Dow Jones Index in den USA, die vor vielen Jahrzehnten entwickelt wurden, ursprünglich nur als Börsenbarometer fungieren sollten. In so einen Index zu investieren, ist aber eine ganz andere Geschichte.
Das Problem beim DAX und bei vielen anderen Leitindizes ist, dass sie oft nicht diversifiziert genug sind oder manchmal auch nur sehr subjektive Auswahlkriterien haben, wie zum Beispiel beim Dow Jones in den USA. Und wenn nur ein paar wenige Konzerne einen schlechten Tag haben, kann das den ganzen Index ganz schön nach unten ziehen. Es ist eben ein Unterschied, ob es 10 von 40 Unternehmen schlecht geht oder 10 von 400. Das Risiko verteilt sich dann einfach nicht auf so eine große Menge.
Und dazu kommt, dass sich auch die Branchen im DAX nicht so wahnsinnig gut verteilen. Es gibt sehr viele Automobilkonzerne und 11 Chemie- und Pharmaunternehmen. Der Industriesektor ist damit ziemlich stark vertreten. Und der ist stark von der Konjunkturlage abhängig. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann werden mehr Autos verkauft. Wenn es wirtschaftlich dagegen nicht so rosig aussieht, dann geht es den Konzernen eben schlecht.
Und natürlich gibt es auch die Kritik daran, dass viele andere große deutsche Player gar nicht erst im DAX auftauchen, weil sie eben nicht an der Börse notiert sind. Zum Beispiel Aldi oder die Schwarzgruppe. Das heißt, die Supermarktketten werden im DAX ganz ausgeklammert, obwohl sie für die deutsche Wirtschaft eigentlich sehr wichtig sind. Das können wir dann aber auch nicht damit lösen, einfach einen breiteren oder größeren Index zu kaufen.
Und was dazu kommt, der DAX ist aus Sicht vieler auch gar nicht mehr geeignet, die deutsche Wirtschaft korrekt abzubilden, weil viele Konzerne ihr Hauptgeschäft eben nicht hier in Deutschland, sondern im Ausland machen. Die Unternehmen im DAX machen mittlerweile schätzungsweise nur noch 1/5 ihrer Umsätze in Deutschland, den Großteil im Ausland.
Es sollten also am besten viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen sein. Ein Home-Bias, also einfach das zu kaufen, was man aus der Heimat kennt, den deutschen Markt zum Beispiel, ist also nicht so gut. Ein besserer Start für Einsteiger könnte dadurch ein breiter Weltaktienindex sein. Womit sonst wäre man diversifizierter aufgestellt als damit?
Also zumeist werden mit ETFs, vor allem Aktien-ETFs genutzt. Das ist das, was Anleger kennen. Und hier gibt es tatsächlich ein paar Bestseller oder Dauerbrenner, möchte ich sagen. Und zwar Anleger wissen tatsächlich, was sie tun. Sie investieren in große, breit aufgestellte, diversifizierte globale Aktienmärkte. Das heißt, Indizes wie zum Beispiel der MSCI World sind hier sehr beliebt und findet man wahrscheinlich auf jeder Liste.
Sagt Verena Heming vom größten ETF-Anbieter der Welt, BlackRock. Einer der wohl größten und bekanntesten Indizes überhaupt ist der Weltindex MSCI World. MSCI steht dabei übrigens nur für den Indexanbieter. MSCI ist also das Unternehmen, das diesen Index aufsetzt oder konstruiert. Der MSCI World verfolgt die Wertentwicklung von knapp 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. In den letzten 10 Jahren ist der Index im Wert um knapp 134% gestiegen. Das ist eine jährliche Steigerung von rund 9%.
1600 Unternehmen, das ist auf jeden Fall eine Menge. Aber was steckt da eigentlich drin? Wenn wir uns jetzt die Länder im MSCI World genauer anschauen, dann sind die USA eindeutig am stärksten vertreten. Die amerikanischen Unternehmen machen knapp 70% des gesamten MSCI World Index aus. Weit abgeschlagen dahinter kommen Japan und Großbritannien mit einem Gewicht von jeweils 6 und 4%. Deutschland ist übrigens nur mit rund 2% vertreten.
Und wenn wir schauen, welche Unternehmen am stärksten vertreten sind, dann gibt es auch da einen klaren Gewinner. Und das sind die US-amerikanischen Tech-Unternehmen. Microsoft, Apple, der Chiphersteller Nvidia, Alphabet oder Meta.
Also da versammelt sich ja das komplette Who's Who der amerikanischen Tech-Branche.
Und weil der Index so beliebt ist, gibt es viele Anbieter, die einen ETF auf den MSCI World aufgelegt haben. Das meiste Geld eingesammelt hat der ETF-Anbieter BlackRock. Die ETF-Sparte von BlackRock nennt sich iShares.
Klingt ein bisschen wie bei Apple. iPhones, iPads, iShares.
Hat aber damit nichts zu tun, falls ihr euch wundert. Und in dem MSCI World ETF von BlackRock stecken insgesamt mehr als 78 Milliarden US-Dollar.
Der MSCI World gilt ja für viele als Gradmesser des globalen Aktienmarkts schlechthin. Das steckt ja auch schon im Namen. Und wenn wir uns die Marktkapitalisierung der Börsen weltweit ansehen, dann deckt der MSCI World immerhin 85% ab. Also eine ganze Menge. Aber das ist eben auch nicht die ganze Wahrheit.
Denn der MSCI World deckt nämlich nur die Marktkapitalisierung der Industrieländer ab. Aber die volkswirtschaftlichen Schwergewichte wie China oder Indien, die sind im MSCI World gar nicht vertreten. Die gelten nämlich offiziell noch als Entwicklungs- oder Schwellenländer.
Was tatsächlich auch immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird. Schließlich handelt es sich im Fall von China um die zweitstärkste Volkswirtschaft der Welt. Aber es gibt eine Menge Faktoren, die entscheiden, ob ein Land als Industrieland bezeichnet wird oder nicht. Und dazu gehören auch Themen wie Armut, Ungleichheit, Bildungsstand, Pro-Kopf-Einkommen oder die Umweltverschmutzung neben ein paar anderen Sachen. Und da gilt China zumindest offiziell noch als Schwellenland.
Wenn ihr also wirklich einen Index sucht, der die gesamte Welt abdeckt, also neben den Industrieländern auch die Schwellenländer, für den ist der MSCI World vielleicht gar nicht perfekt. Zu den Alternativen kommen wir gleich noch.
Neuerdings ist es ja so ein bisschen zum Trend geworden, auf den MSCI World drauf zu prügeln. Und da geht es eben genau um dieses Thema Schwellenländer. Es wird aber auch immer wieder dieses krasse Übergewicht der USA in dem Index kritisiert. Was ja auch stimmt, sagt Finanzexperte Gerd Kommer.
Diese Kritik ist meines Erachtens angemessen. Sie ist allerdings nicht so zu verstehen aus meiner Sicht, dass damit quasi so eine Art Todesurteil über den MSCI World Index und ETFs auf diesen Index gesprochen wird, sondern sie ist eher so zu verstehen, dass man daraus ableiten muss, ja, es gibt vielleicht in der jetzigen Situation, im jetzigen Kontext Möglichkeiten, einen MSCI World noch zu verbessern, indem man bestimmte andere ETFs hinzuzieht oder, sofern man neu vor dem Investieren steht, andere breitere globale Aktienindizes als Bezugsgrößen wählt.
Ein K.O.-Kriterium ist das US-Übergewicht also nicht. Das besprechen wir auch noch einmal ausführlicher in Folge 4.
Trotz der Kritik ist der MSCI World noch immer ein guter Maßstab für die Weltwirtschaft, sagt Gerd Kommer.
Er ist, glaube ich, ein guter Gradmesser. Dieses Attribut kann man ihm zuschreiben, aber er ist vielleicht nicht der beste Gradmesser, weil zwei wichtige Unternehmenssegmente im MSCI World fehlen. Diese zwei Segmente sind erstens die ganzen Schwellenländer, ne? Und das zweite wichtige Aktiensegment, das darin fehlt, sind sogenannte Small Caps, also Nebenwerte, kleinere börsennotierte Unternehmen. Mit anderen Worten, er deckt nur prozentual gerechnet etwa 70% der sogenannten Marktkapitalisierung des Weltaktienmarktes ab. 30% fehlen ihm. Aber 70% ist schon mal eine ordentliche Quote und in dem Sinne ist der MSCI World sicherlich ein guter Start.
Also man merkt schon, dass Diversifikation auch unterschiedlich interpretiert werden kann, aus welchen Ländern die Unternehmen stammen oder wo sie ihre Geschäfte machen.
Das ist am Ende auch persönliche Präferenz. Wer jetzt aber, und das auch ziemlich zu Recht sagt, der MSCI deckt mir nicht wirklich den globalen Aktienmarkt ab, der hat jetzt verschiedene Möglichkeiten, sich ein breiteres oder diversifizierteres Portfolio zu bauen. Man könnte dann das US-Gewicht im eigenen Portfolio zum Beispiel versuchen zu reduzieren.
Variante 1, eine Kombi, die von vielen genutzt wird, einmal in den MSCI World zu investieren, um die Industrieländer abzudecken und zusätzlich in den MSCI Emerging Markets zu gehen für Schwellenländer wie China oder Indien.
Dann verwässere ich ja sozusagen den Anteil aufs Gesamtportfolio bezogen, den die USA nach diesem Kauf eines MSCI Emerging Market ETFs einnehmen.
Zu den Top Holdings, also den größten Positionen im MSCI Emerging Markets Index, gehören zum Beispiel der taiwanesische Chiphersteller TSMC, der chinesische Tech-Konzern Tencent oder der koreanische Elektronikhersteller Samsung. Also Variante 1 wäre dann eine Kombi aus MSCI World und MSCI Emerging Markets, um so alle Märkte abzudecken. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, ein vielleicht repräsentativeres Weltportfolio zu erhalten.
Von dem Indexanbieter MSCI gibt es nämlich sogar einen Index, der diese Kombination schon in einem bündelt. Der ist aber wesentlich unbekannter als sein größerer Bruder. Und das ist der MSCI All Country World. Und keine Sorge, wir verlinken euch die ganzen Namen und den Überblicksartikel wie immer in den Shownotes. Dieser All Country World, der beinhaltet viel mehr Unternehmen als der MSCI World. Nämlich ganze 2.900 Firmen aus 47 Staaten. Und neben den 23 Industrieländern wie die USA oder Deutschland sind dort aber auch 24 Schwellenländer vertreten.
Auch wenn ich hier nicht der Spielverderber sein will, der größte Brocken ist immer noch die USA. China ist da zwar im Index, aber nur mit 3%. Und das ist für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt immer noch ziemlich unverhältnismäßig.
Und wie sah es mit der Rendite aus beim All-Country World?
In den letzten 10 Jahren hat der All-Country World eine jährliche durchschnittliche Rendite von 8,75% geschafft. Damit hat er deutlich besser abgeschnitten als der Emerging Markets Index, aber auch etwas schlechter als der MSCI World.
Und für wen der MSCI All-Country World immer noch nicht genug ist, der hat sogar die Möglichkeit, in einen noch größeren Index mit noch mehr Unternehmen zu investieren.
Ja, go big or go home könnte die Devise des FTSE All-World lauten. FTSE ist, wie ihr vermuten könnt, ein weiterer großer Player bei den Indexanbietern. Und der hat sich seinen eigenen Weltaktienindex zusammengebastelt. Mit den knapp 4.300 größten Unternehmen, die es an der Börse gibt. Und leider gilt auch hier wieder einmal, dass die US-Konzerne klar dominieren. Die machen nämlich auch knapp 60% dieses Index aus. Und wenn bemängelt wird, dass der MSCI World einen starken USA-Überhang hat, dann stimmt das. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass diese Unternehmen gemessen an ihrem Börsenwert die größten der Welt sind und dass sich der Index eben nach der Marktkapitalisierung richtet. Und dementsprechend stark sind die US-Unternehmen auch im Index vertreten.
Was die Performance der letzten Jahre angeht, unterscheiden sich All Country World und FTSE All World übrigens kaum. Man macht also mit beiden jetzt nicht viel falsch, sagt auch Hendrik Burs von Finanztipp dazu.
Das sind sehr vergleichbare Indizes. Es ist halt wichtig, dass möglichst viele Branchen oder am besten alle großen Branchen drin vertreten sind und auch eine große Vielfalt von Ländern und da nicht irgendwelche Grenzen eingezogen sind, die mein Investment unnötig beschränken.
Wenn wir über ETFs und Indizes sprechen, wie den MSCI World oder den DAX, dann geht es da eigentlich immer um Aktien-ETFs oder Aktienindizes. Die machen auch in der Tat den Großteil des ETF-Marktes aus, mit knapp 2/3. Aber es gibt natürlich nicht nur Aktien, in die man investieren kann.
Denn es gibt noch ganz andere Bereiche für die Geldanlage. Die bezeichnet man auch als Anlageklassen. Solche Anlageklassen sind zum Beispiel Anleihen, Rohstoffe oder auch Kryptowährungen. Schauen wir da doch zuerst mal auf Anleihen.
Anleihen sind Schuldscheine, die von Staaten und von Unternehmen ausgegeben werden. Als Anleger könnt ihr den Schuldschein im Wert von beispielsweise 1.000 Euro kaufen und damit dem Staat Geld für 10 Jahre leihen. Das macht ihr natürlich nicht umsonst. Wie bei einer Bank erhaltet ihr dafür jedes Jahr oder auch halbjährlich Zinsen vom deutschen Staat. Diese richten sich einerseits danach, wie lang die Laufzeit ist. Es ist üblicherweise riskanter, Geld über einen langen Zeitraum zu verleihen, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Andererseits hängt es auch davon ab, welches Rating oder welche Bonität der Herausgeber der Anleihe hat, in diesem Fall Deutschland. Wenn die Laufzeit rum ist, bekommt ihr den gesamten Betrag am Ende zurück. Je besser die Bonität, desto sicherer ist die Zahlung der Zinsen und die Rückzahlung des gesamten Betrags am Ende. Je höher das Risiko, desto höher in der Regel die Zinsen. Bei deutschen oder US-amerikanischen Anleihen sind die Zinsen dementsprechend niedrig, während Staaten, die finanziell nicht so gut dastehen, höhere Zinsen bieten müssen, um sich das Geld zu leihen. Oder man muss mit diesen Anleihen eine hohe Rendite erzielen können. Denn wir handeln mit den Anleihen ja an der Börse. Und da gilt auch, wir wollen niedrig einkaufen und teuer verkaufen.
Was viele nicht wissen, der Aktienmarkt wird weltweit auf 111 Billionen Dollar geschätzt. Der Anleihenmarkt sogar auf 133 Billionen Dollar. Damit ist der Anleihenmarkt tatsächlich größer als der Aktienmarkt.
Meine Stimme hört ihr übrigens häufiger in diesem Podcast. Nämlich immer dann, wenn es was Kompliziertes zu erklären gibt.
Anleihen können gerade mit Blick auf die Diversifikation in eurem Portfolio sinnvoll sein. Sie gelten nicht nur als risikoärmer im Vergleich zu Aktien, sondern sie bewegen sich oft auch entgegengesetzt. Wie Anleihen im Vergleich zu anderen Anlageklassen gewichtet, besprechen wir genauer nochmal in Folge 6.
Und der Vorteil von Anleihen-ETFs oder auch Anleihenfonds liegt ganz einfach darin, dass ihr gleichzeitig in viele verschiedene Anleihen investieren könnt. Natürlich kann man sich auch einzelne Anleihen ins Portfolio legen, aber die Hürde für den Kauf ist recht hoch, besonders für Privatanleger.
Bei Anleihen wird zum Beispiel eine Mindeststückelung verlangt. Das heißt, man kann überhaupt erst ab bestimmten Beträgen Anleihen erwerben. Und die sind recht hoch. Zum Beispiel erst ab einer Mindeststückelung von 1.000 oder 10.000 Euro. Einen Anteil an einem Anleihen-ETF kann man aber schon ab viel geringeren Summen erwerben, wie zum Beispiel 50 oder 100 Euro. Und dann hält man nicht nur eine Anleihe, sondern ganz viele. Das senkt dann ja auch das Ausfallrisiko, also dass ein Unternehmen oder ein Land seine Zinsen nicht mehr zahlen kann.
Außerdem sind Anleihen-ETFs auch viel leichter handelbar. Der Anleihemarkt ist normalerweise nicht so liquide wie der Aktienmarkt. Das bedeutet, nicht zu jeder Zeit kauft und verkauft jemand seine Titel. Es dauert also, bis Käufer und Verkäufer zusammenkommen. Bei Anleihen-ETFs übernimmt das der Anbieter für euch. Dadurch geht es deutlich schneller.
Die Zinsen sind ja so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Das gilt natürlich auch für Anleihen. Lohnen sich ETFs auf Anleihen also wieder?
Ich bin tatsächlich kein so großer Anleihen-Fan aus dem Hintergrund, da in den letzten Jahrzehnt oder vielleicht sogar anderthalb Jahrzehnte Anleihen eigentlich keine große Rolle mehr gespielt haben, dadurch, dass sie eigentlich zinstechnisch unattraktiv waren. Das hat sich jetzt geändert, aber wir sind auch durch die gestiegenen Zinsen der Europäischen Zentralbank in eine Situation gekommen, wo Anleihen und Aktien gefallen sind. Jetzt steigt es wieder. Von daher habe ich tatsächlich nie Anleihen mit in mein Portfolio beigemischt. Als risikofreien Teil würde ich das tatsächlich machen. Derzeit würde ich dann tendenziell aber eher auch auf Geldmarktfonds setzen, weil die bilden mehr oder minder den EZB-Leitzins ab und mehr Rendite kann man auch mit sicheren Staatsanleihen, beispielsweise einer deutschen Staatsanleihe, nicht wirklich machen.
Sagt Thomas Kehl vom Finanzportal Finanzfluss. Und auch Christoph Hommel von der Verbraucherzentrale ist kein großer Freund von Anleihen-ETFs oder Anleihen insgesamt. Er sieht keinen großen Unterschied zu Festgeld. Dort bekommt man ebenfalls Zinsen und zwar deutlich entspannter.
Bei der deutschen Staatsanleihe steht der deutsche Staat dahinter, bei einem Festgeld mit deutscher Einlagensicherung steht auch irgendwo der deutsche Staat dahinter. habe also die gleiche Sicherheit, habe ich einen deutlich höheren Zinsaufschlag, wenn ich das Festgeld wähle, und ich habe auch einfach weniger Kosten. Ne? Ich brauche kein Depot, ich habe keine Kaufkosten für die Anleihe und so weiter und so fort. Da finde ich, ist man mit Festgeld besser aufgestellt als mit Anleihen.
Bis zu 100.000 Euro werden von der Einlagensicherung geschützt. Wenn unsere Bank jetzt zum Beispiel pleite geht und wir 80.000 Euro auf dem Konto haben, dann bekommen wir die wieder zurück. Das garantiert uns der Staat. Wer aber mehr als diese 100.000 Euro hat und sein Geld risikoarm anlegen will, für den könnten sich Geldmarktfonds lohnen, sagt Gerd Kommer.
Es ist ein Anleihen-ETF, der in kurzfristige, also kurzlaufende Anleihen hoher Bonität, hoher Qualität investiert, also Staatsanleihen und Unternehmensanleihen von sehr, sehr guten Unternehmen, breit gestreut. Diese Anleihen haben sehr kurze Restlaufzeiten. Da gibt es sozusagen kein Zinsänderungsrisiko. Und da kriege ich heute 2-3%, stellenweise sogar 3,5% Verzinsung, Rendite, ohne dass ich ständig Konten eröffnen muss und schließen muss. Also ich brauche da kein Tagesgeldhopping, kein mühseliges Tagesgeldhopping zu betreiben.
Wichtig ist dabei also, auf eine gute Bonität der Länder und der Unternehmen zu achten und auch auf kurze Laufzeiten, wenn man solche Anleihen-ETFs quasi als Festgeld- oder Tagesgeldersatz nutzen will. Ihr solltet da auch auf den Kosten-Nutzen-Faktor achten. Bei Anleihen-ETFs braucht ihr ein Depot und habt Transaktionskosten und müsst auch Steuern zahlen bei der Entnahme. Beim Tages- oder Festgeld sind die hohen Zinsen, die ihr in Vergleichsportalen seht, oft eben nur Lockangebote, die für Neukunden gelten. Das heißt, dass ihr dafür auch ein neues Konto eröffnen müsst und in ein paar Monaten vielleicht bald wieder eines. Und das kann dann auch schnell anstrengend werden. Um jetzt mal einen harten Cut zu machen, springen wir doch mal von den risikoarmen Anleihen zu den riskanteren Anlagen. Viele dürften sich wahrscheinlich auch für ETFs anderer Anlageklassen, wie zum Beispiel Kryptos, interessieren oder auch Rohstoffen wie Gold. Weil es eben einfacher ist, über einen ETF im Depot an Rohstoffe zu kommen oder auch an Bitcoin, als die Werte physisch zu erwerben.
Mal so ein paar Barrel Öl im Keller, wäre dafür keinen Platz.
Ja, oder ein paar Goldbarren irgendwo bunkern, machen ja auch nicht wenige.
Und im Fall von Bitcoin oder Kryptowährungen bräuchte ich mit einem ETF dann auch keine Wallet oder Kryptoplattform mehr. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 20% aller Bitcoin-Bestände verloren sein könnten, weil schlichtweg Passwörter vergessen wurden.
Und da gibt's niemanden auf diesem Planeten, nicht mal der liebe Gott, der diese Codes zurückbringen kann. Das kann Ihnen bei einem Bitcoin-ETF nicht passieren. Selbst wenn Sie da Ihr PIN oder Ihr Passwort zum Bankdepot verloren haben, gibt's eine Möglichkeit, das wieder zu bekommen. Ja? Auch solche Dinge wie FTX, die Börse, die Bitcoin-Börse, die vor längerer Zeit pleite gegangen ist, und wieder haben Tausende von Kryptoanlegern alles oder fast alles verloren. Das kann Ihnen eben bei einem Krypto-ETF, das Sie bei einer deutschen Bank-Depotstelle halten, nicht geschehen. Und insofern ist für diejenigen, die es für sich einfach halten wollen, ein Krypto-ETF tatsächlich ein kluger Weg in die Welt von Krypto.
Sagt Gerd Kommer. Deswegen werden ETFs auf Bitcoin, Gold oder andere Rohstoffe auch immer beliebter. Ich setze ETFs aber an dieser Stelle mal in Anführungszeichen. In den USA sind Bitcoin-ETFs mittlerweile erlaubt, in Deutschland aber noch nicht.
Was heißt das? Gibt es jetzt in Deutschland Bitcoin-ETFs oder nicht?
In Deutschland gibt es bestimmte Voraussetzungen dafür, was offiziell als ETF bezeichnet werden darf. Denn um als ETF gelabelt zu werden, müssen mindestens 5 unterschiedliche Vermögenswerte im Index liegen. Beim MSCI All World Country sind das zum Beispiel ganze 2.900 Unternehmen. Beim Bitcoin-ETF wäre es eben nur Bitcoin und damit ein einziger Vermögenswert. In Deutschland sind Bitcoin-ETFs nämlich eigentlich Bitcoin-ETNs. ETN steht dabei für Exchange Traded Notes oder manchmal auch einfach nur Notes genannt. ETFs und ETNs sind schon in einer ähnlichen Anlageklasse, gehören nämlich zu den Exchange Traded Products, aber rechtlich gibt es da doch Unterschiede.
Und diese Notes funktionieren so, dass sie die Wertentwicklung eines Basiswertes abbilden. Naja, und dieser Basiswert kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel eine Währung wie der Dollar oder eben Kryptoassets wie Bitcoin. Und wenn der Bitcoin um 10% steigt, dann steigt auch mein Bitcoin-ETN um 10%. Fällt Bitcoin um 10%, dann fällt auch mein Crypto-Exchange-Traded-Note.
Im eigentlichen Sinne sind das Zertifikate oder Inhaberschuldverschreibungen. Die gehören rechtlich in eine andere Klasse als ETFs. Das kann wichtige Konsequenzen haben. Die Notes gehören nämlich nicht zum sogenannten Sondervermögen wie ETFs.
Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Was heißt das, wenn die jetzt nicht zu diesem Sondervermögen wie ETFs gehören?
Sie sind einfach nicht geschützt. Geht also zum Beispiel der ETN-Anbieter pleite, dann ist das Geld möglicherweise nicht abgesichert. Solange alles gut läuft, merkt man als Anleger nichts. hat uns auch Jürgen Dietrich von der Börse Stuttgart gesagt. Aber im Fall einer Pleite des Anbieters kann es schwer sein, wieder an sein Geld zu kommen. Im schlimmsten Fall kann es auch ganz weg sein. Wenn ein ETF-Anbieter dagegen insolvent ist, sind eure Fonds trotzdem sicher. Das besprechen wir auch nochmal in Folge 4.
Dazu muss man vielleicht sagen, dass viele ETNs freiwillig besichert sind mit bestimmten Vermögenswerten. Wenn dann die Bank oder der Anbieter pleite geht, dann kann man die Herausgabe dieser Vermögenswerte dann verlangen. Dann wäre das Risiko ja ähnlich wie bei den ETFs, die auch besichert sind. Dafür sollte man sich laut Jürgen Dietrich von der Börse Stuttgart, mit dem wir ja gesprochen haben, vorher aber unbedingt mit dem Prospekt auseinandersetzen und was da drin steht.
Es ist auf jeden Fall wichtig, sich gut zu überlegen, ob ihr diese extremen Schwankungen aushalten könnt, die es bei Bitcoin und anderen Kryptoassets gibt. Klar ist auch, auf gar keinen Fall solltet ihr da euer gesamtes Erspartes reinstecken und auch keinen großen Teil davon. Wenn ihr es doch tut, sollte euch klar sein, dass es auch ziemlich steil nach unten gehen kann. Eine andere große und wichtige Anlageklasse sind Rohstoffe, also zum Beispiel Öl, Aluminium, Silber, Zink und. Auch in Rohstoffe könnt ihr über ETFs investieren. Das geht zum Beispiel, indem ihr in Unternehmen aus dem Ölsektor investiert, also indem ihr die entsprechenden Aktien kauft. Dann seid ihr zwar nicht direkt in Öl als Rohstoff investiert, aber über die Unternehmen in der Branche eben indirekt. Ihr könnt aber auch ein ETF auf einen Rohstoffindex kaufen. So ein Index bildet die Preisentwicklung vieler Rohstoffe ab. Ein Beispiel dafür ist der Bloomberg Energy and Metals Index. Der bildet die Wertentwicklung von Erdgas, Silber, Gold oder auch Platin ab.
Ja, was für die Bitcoin-ETFs gilt, gilt übrigens auch für Rohstoffe. Wer jetzt nur in Gold, nur in Silber oder nur in Öl investieren will, also in die einzelnen Rohstoffe, der kann das mit sogenannten ETCs machen, Exchange Traded Commodities. Auch hier wird gerne von Gold-ETFs gesprochen, auch wenn es das rechtlich wieder einmal nicht ganz ist. Und zwischen Exchange Traded Notes und Exchange Traded Commodities gibt es eigentlich auch gar nicht so einen großen Unterschied. Da geht es eher um die Begrifflichkeiten.
Aber wer in Gold-ETCs investiert, sollte vielleicht doch noch auf eine Sache achten. Das zumindest empfiehlt Gerd Kommer.
Der korrekte Name ist eigentlich ETCs, Exchange Traded Commodities. Aber wir können auch Gold-ETFs sagen, das ist kein schlimmer Fauxpas. Im Großen und Ganzen sind Gold-ETFs meines Erachtens gar keine schlechte Variante oder Möglichkeit, keine schlechte Route in Gold zu investieren. Wichtig ist, dass diese Gold-ETFs einen sogenannten Auslieferungsanspruch beinhalten. Das trifft aber für die meisten in Deutschland angebotenen Gold-ETFs zu. Das ist deswegen wichtig, weil nur wenn dieser sogenannte Auslieferungsanspruch an den Anleger ist, also ich könnte mir mein Gold theoretisch physisch ausliefern lassen gegen Gebühr, also es wird dann in Form von Goldbarren an mich nach Hause geliefert. Es klingt jetzt kurios, aber es ist theoretisch möglich, rechtlich möglich. Und nur wenn das gegeben ist, werden solche Gold-ETFs steuerlich gleich behandelt wie ein Investment in physisches Gold, also in Goldmünzen oder Goldbarren. Und diese Gleichbehandlung ist wichtig, weil Gold ja steuerlich in Deutschland nach 12 Monaten, sofern das Gold im Privatvermögen gehalten wird, im steuerlichen Privatvermögen, dann ist es nach 12 Monaten sind Wertsteigerungsgewinne steuerfrei. Das will man ja haben.
Ich sollte an der Stelle natürlich erwähnen, dass es noch viele, viele andere ETFs gibt, die leider gar nicht alle in diese Folge passen. Also zum Beispiel ETFs, die sich auf ganz bestimmte Regionen beziehen oder ETFs, die sogar schon verschiedene Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien und Anleihen beinhalten, sogenannte Portfolio-ETFs. Damit hätte man dann zum Beispiel mit nur einem ETF schon eine breite Diversifizierung erreicht. Wenn ihr da einen Moment Zeit habt, könnt ihr auch gerne auf den Überblickseiten dazu stöbern. Die packen wir euch wie immer in die Shownotes.
Wir haben es ja am Anfang der Folge gesagt, es gibt mittlerweile mehr als 10.000 ETFs. Und weil der Kreativität da keine Grenzen gesetzt sind, gibt es auch wirklich ein paar sehr interessante Fonds. Wir wollen euch an dieser Stelle deswegen auch ein paar kuriose ETFs vorstellen, die man kaufen kann.
Denn was auch immer ihr sucht, ihr werdet es finden. Zum Beispiel gibt es da den Haustier-ETF. Oder den Laster-ETF, einfach nur Bad-ETF genannt. Der investiert dann, konträr zum Nachhaltigkeitstrend, in alle Laster- und Sündenbranchen, you name it. Tabak, Glücksspiel, Alkohol, alles mit drin.
Oder der Becky-ETF, der orientiert sich am Konsumverhalten mittelständischer Hausfrauen in den USA.
Und für Freunde von Memes gibt es den ETF Roundhill Meme Stock, der nach dem nächsten Meme-Trend aller GameStop sucht.
Also es gibt wirklich eine Menge kurioser ETFs, aber längst nicht alle bieten sich auch zum Kauf an. Wenn wir schon von den vielen unterschiedlichen ETFs sprechen, von welchen ETFs sollte man denn besser die Finger lassen?
Finanzexperte Kommer rät zum Beispiel dazu, dass man sich von einseitigen, eng diversifizierten Spezial-ETFs fernhalten sollte. Also zum Beispiel ein Wasserstoff-ETF mit den größten Unternehmen, die etwas mit Wasserstofftechnik zu tun haben. Und auch Karin Bauer von Finanztest sieht solche speziellen Themeninvestments auch eher kritisch.
Das kann dann auch wirklich hohe Renditen bringen, es kann aber auch sehr, sehr schief gehen. Das sollte man deswegen auf jeden Fall nicht als Basisinvestment machen, sondern nur beimischen. Wenn man halt jetzt wirklich der Meinung ist, ja, also das und das ist ein Zukunftsthema, ich glaube jetzt, dass da die Kurse steigen, dann kann man das machen und muss aber damit rechnen, dass es eben einfach auch schief gehen kann.
Grundsätzlich gilt also, lieber breit streuen, nicht alles in hochriskante Anlagen wie zum Beispiel Bitcoin stecken und sich am besten langsam vorantasten, sagt Gerd Kommer.
Und das wäre einfach meine Empfehlung, als Anfänger breit diversifiziert anfangen und dann durchaus sich 1, 2, 3 Jahre Zeit geben, die Lernkurve hoch zu wandern. Und wenn man weiter oben steht auf der Lernkurve und Erfahrungskurve, dann zu sagen, okay, ich schalte den Gang hoch, ich suche mir jetzt auch sogenannte exotischere Sachen aus, aber auch dann mit kleinen Beträgen reingehen und das mal ausprobieren. Und nur wenn man Erfolg hatte, peu à peu vielleicht nochmal einen Gang hochschalten. In den meisten Fällen, diese Prognose würde ich wagen, gehen solche konzentrierten Einzelwetten dann schief. Aber das muss man für sich selber erlebt haben, bevor man es glaubt.
Das war es auch mit dieser Folge von Gold und Asche Projekt ETF. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal vom MSCI World gehört? Seht ihr ihn kritisch oder positiv? Und was haltet ihr von den anderen Anlageklassen, wie Rohstoffen oder Kryptos?
Schickt uns eure Anregungen doch gerne per Mail an goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter.
In der nächsten Folge wollen wir mal in den Maschinenraum ETF schauen und wollen wissen, wie funktionieren die eigentlich? Wer sind die Player am Markt?
Und an dieser Stelle haben wir auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr von höheren Zinsen profitieren könnt? Oder warum die Preise an der Strombörse plötzlich gleich null sind, wir aber für unsere Energie immer noch richtig tief in die Tasche greifen müssen? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im NDR-Info-Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Jeden Tag von Montag bis Freitag geht's verständlich und kompakt um ein relevantes Thema. 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD-Audiothek. Hört da also gerne rein. Gold und Asche Projekt ETF ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Andreas Braun, Till Büker und Antonia Mannweiler. Musik von Tim Schwerter, Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth. Host Antonia Mannweiler und Andreas Braun.